Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio. Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Todt. Es ist ein Schnellschuss, aber er ist lesenswert und aufschlussreich zugleich. Das bewährte Autorenduo Rainer Fleckl und Sebastian Reinhardt haben das erste Buch zur größten Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte vorgelegt. Inside Signa, Aufstieg und Fall des René Benko, beweist, dass das Genre aktuelles Buch mehr denn je seine Berechtigung hat. Es liefert, was die täglichen Benko-Häppchen in den Wirtschaftsnachrichten sowieso, aber auch die ausgeschriebenen Magazingeschichten nicht immer bieten können. Den Blick auf das ganz große Ganze. Die Buchautoren Rainer Fleckl, Kronenzeitung, und Sebastian Reinhardt bei News sitzen jetzt bei mir. Hallo Rainer.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Sebastian.
Hallo.
Ja, und meine erste Frage an euch wäre gleich, es ist ja ungewöhnlich, dass zwei Autoren aus zwei eigentlich Konkurrenzmedien kooperieren, gemeinsam ein Buch machen. Wie ist denn diese Zusammenarbeit entstanden?
Ja, wir arbeiten seit unserer gemeinsamen Zeit bei der Rechercheplattform Addendum zusammen. Sebastian kam wenige Wochen, nachdem wir es gegründet hatten, an Bord. Und seither arbeiten wir sehr eng und sehen einander öfter als
als unsere jeweiligen Partnerinnen.
Ja, kann man so sagen. Ja. Wir haben damals investigative Recherchen gemacht, schon ganz intensiv gemeinsam gearbeitet. Und nach dem plötzlichen oder ziemlich abrupten Ende, ja, haben wir auch gemeinsam weiter im freien Bereich gearbeitet. Und damals schon war die erfolgreichste investigative Veröffentlichung ein kritisches Projekt über René Benko und den intransparenten Signa-Konzern. So hat sich das entwickelt. Wir haben damals, auch wir beide haben es letztlich ausbaden müssen. Wir haben viele Klagen bekommen, die am Ende, kann man heute sagen, zu nichts geführt haben.
Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon an dem Thema
seit 2018 haben wir begonnen.
Ja, stimmt, ja.
Anfang 2019 haben wir das erste Projekt veröffentlicht.
Und wenn ich jetzt fragen darf, dich Sebastian, die Rollenverteilung, wenn man in so einem Team arbeitet, investigativ, wie läuft das bei euch beiden?
Naja, wir schauen uns das immer an, wo halt jeder seine Stärken hat. Ich bin sicher jemand, der sehr analytisch denkt, der sehr lange sich mit den Strukturen auseinandersetzt, der versucht auch einmal einen Überblick zu gewinnen über ein Unternehmen oder Personennetzwerke. Und Rainer ist halt auch sehr stark im klassischen Investigativen, in der persönlichen Überzeugungsarbeit von Informanten. Dort haben wir ja auch sehr, sehr lange an dem Thema gearbeitet und sehr viele Leute getroffen. Also das ist so die Rollenverteilung im Recherchebereich.
Ja, das liest man ja auch eurem Buch an, dass ihr mit sehr, sehr vielen Details aus dem Innersten des Signa-Reiches gespickt habt. Das geht hin bis zu einzelnen SMS oder Mails, die ihr im Wortlaut zitieren könnt. Eine Schlüsselszene beschreibt etwa, wie Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner sich kurz vor der ersten Insolvenz im Herbst 2023 darüber beschwert, dass er nicht wisse, wie viele Anteile Benko überhaupt am Unternehmen hält. Jetzt ohne den Quellenschutz natürlich zu gefährden, aber wie kommt man denn an solch brisantes Material? Was macht es das aus?
Naja, ich glaube, der Kern ist einfach, dass man sehr, sehr lange an dem Thema arbeitet, dass man, wie gesagt, dass man auch sehr, sehr intensiv mit Quellen arbeiten muss. Wir haben ja die große Herausforderung gehabt, dass dieses Thema kein Untersuchungsausschussgegenstand war oder auch, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erst 2022 in der Thomas-Schmidt-Geschichte aktiv geworden ist. Also wir haben eine sehr, sehr starke Grundlageninvestigativarbeit gemacht und in dem Kontext mit vielen Leuten gesprochen und viel Überzeugungsarbeit geleistet. Und natürlich am Schluss brauchst du Glück, Hartnäckigkeit und du musst halt auch das richtige Timing haben, dass das dann alles so aufgeht. Das haben wir auch nicht geplant. Also das war auch viel Zufall dann dabei, dass das am Schluss genau so zusammengeführt hat.
Ja, aber es hat uns eigentlich schon damals am Beginn, vor allem 2019, haben wir gesehen, Stichwort Hans-Peter Haselsteiner, dass es da ein hohes Maß an Intransparenz gibt und dass es vor allem, dass wirklich auch Stiftungen dazu benutzt werden, also nicht so im klassischen Sinne diskrete Stiftungen zur Vermögensabsicherung über Generationen der Familie, sondern eigentlich auch als Treuhandkonstrukt verwendet werden, um mehr oder weniger, also Investoren an Bord zu holen, die vielleicht mehr oder weniger Reputation haben. Und das hat uns dann auch angespornt, immer wieder weiterzumachen oder immer wieder dran zu bleiben.
Dieser Typus, also der milliardenschwere väterliche Freund und Investor, der tritt ja im Buch immer wieder auf. Und man kann etwa hautnah mitlesen, wie Benko bis zum Schluss versucht, hunderte Millionen an frischem Geld aufzustellen, immer auf dieser Beziehungsebene, im direkten Kontakt mit dem einen oder anderen Milliardär. Und er verstehe das nicht, er sei jetzt enttäuscht, man habe sich doch so gut privat verstanden. Also wenn es da nicht um Geld ginge, könnte man meinen, da werden Liebesdramen verhandelt. Was sagt uns denn das über Benko?
Es zeigt halt, wie die Überzeugungsarbeit und die Psychologie von René Benko funktioniert hat. René Benko ist einfach ein extrem gut geschulter Verkäufer. Also man kann auch jetzt flapsig Keiler dazu sagen. Das ist einfach seine Grundausbildung. Das hat er bei dem AWD-Dienst schon vor vielen, vielen Jahren gelernt.
Und dieses, AWD muss man vielleicht kurz erklären.
Das war so ein Strukturvertrieb für Finanzprodukte, sehr, sehr stark auch in Deutschland, aber auch in Tirol. Und dort hat René Benko kurz vor Ende seiner Schulkarriere angefangen, sich ausbilden zu lassen. Und diese Instrumente, diesen Instrumentenkasten hat er mitgenommen und hat ihn bis zum Schluss verwendet. Und da gehört natürlich dazu, erstens mal die persönliche Komponente immer sehr stark in den Vordergrund zu stellen, das Vier-Augen-Gespräch mit den Investoren. Also René Benko hat über viele Jahre geschafft, dass sich die Investoren nicht untereinander zusammenschließen können, austauschen, Informationsflüsse immer nur zwischen Benko und den einzelnen Investoren passiert sind und natürlich auch immer diese Vermischung zwischen beruflichen und privaten.
Was sagt es uns denn über die er in den Worten von Sebastian angekeilt hat? Schwingt da immer so ein bisschen noch die Sehnsucht, jetzt auch auf der psychologischen Ebene, nach dem Sohn, dem Nachfolger? Da ist so ein tüchtiger junger Mann aus Tirol, der kriegt das so toll hin.
Ich bin kein Psychologe, aber wir haben oft darüber diskutiert und uns bei der Recherche gesehen, dass er hat es geschafft, durch diese, wie Sebastian erklärt hat, durch diese bilateralen Gespräche. Erstens hat jeder gedacht, er hat den besseren Deal als der andere Investor. Das hat er dadurch erreicht. Und zweitens hat er es wirklich geschafft, dass diese älteren Herren, es waren ja sehr viele ältere Herren, sich offensichtlich ein bisschen ertappt gefühlt haben oder zurückerinnert haben an ihre Anfänge. Und da hat er schon den Unternehmer gespielt. Und ich glaube, das gespielt muss man doppelt unterstreichen nach dem heutigen Kenntnisstand.
Genau, weil Tarnen und Täuschen als Methode, das ist so der zweite Schwerpunkt eures Buches, wo ihr detailreich und wieder anhand zahlreicher brisanter interner Schriftstücke nachzeichnet, wie bestimmte Vorgänge bei der Signa bewusst verschleiert wurden. Oft liest man dann nicht nur dabei, sondern mittendrin, so als Motto. Da haben aber schon auch die Kontrollmechanismen dann versagt, oder?
Es war wirklich ein System der vorsätzlichen Verschleierung, das da aufgebaut wurde. Zum einen hat man es vermieden, in diesem Milliardenkonzern unter Anführungszeichen aus weit mehr als 1000 Gesellschaften eine konsolidierte Konzernbilanz zu legen. Also das ist vereinfacht gesagt so ein finanzielles Gruppenbild, wo man auf einen Blick mehr oder weniger sieht, wie schauen die wechselseitigen Garantien und Forderungen und so weiter aus. Also das ist vermieden worden, völlig untypisch für einen Milliardenkonzern. Also gibt es eigentlich nicht, müssen sich auch die Banken an der Nase nehmen, dass sie das nicht früher eingefordert haben, auch wenn die natürlich mehr bekommen haben an Zahlen als die Öffentlichkeit. Und das Zweite war dieser organisierte Gesetzesbruch, was die Veröffentlichung der Bilanzen betrifft, der Einzelnen, wo man ja auch dann, wenn man sich es genauer anschaut, sich ein Bild machen kann, auch wenn es schwieriger ist, aber da ist versucht worden, das über Jahre zu vermeiden. Es ist sogar in absurder Weise ein interner Prozess aufgesetzt worden mit mehreren Schritten, wo man dann sogar noch den Geschäftsführern die Strafen nicht nur ersetzt hat, sondern sie auch noch von der Steuer absetzen konnten.
Ja, genau. Also wie der Rainer richtig zusammengefasst hat, das ist halt ein Schema gewesen, das uns relativ früh in der Recherche aufgefallen ist, dass einfach kein Überblick zu gewinnen war über den finanziellen Zustand der Signa-Gruppe. Und das hat uns natürlich auch über viele, viele Jahre angespornt, an dem Thema weiterzuarbeiten, weil eben unser erster Impuls war, wenn das so kompliziert aufgesetzt ist, wenn wir uns so schwer tun, Zahlenmaterial zu bekommen, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass da irgendwas verschleiert wird, dass da irgendwas nicht ehrlich transparent gemacht wird. Und das ist natürlich für Investigativjournalisten der erste Impuls zu sagen, okay, das schauen wir uns an.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jetzt wissen wir mittlerweile, dass Staatsanwälte, Journalisten alle versuchen, das quasi zu durchschauen. Da gibt es dieses berühmte Bild, dass wie viele A4-Seiten notwendig sind, um die gesamte Firmenstruktur quasi 46, zu visualisieren. Ja. 46. Ja, ja. Wie habt ihr denn das dann gemacht? Also hattet ihr dann die 46 Seiten an einer Wand, wie man es in den Filmen kennt, über Investigativjournalismus aufgehängt mit all den Verstrebungen und hattet ihr letztlich dann den Überblick? Oder?
Ja, wir haben es versucht. Also wir haben in unserer ersten großen Recherche Wände voll mit diesem Organigramm, aber das war noch nicht das Ende der Organigramme, weil das ist ja immer über viele, viele Jahre weitergegangen. Hast das im Kopf.
Wir hatten zu Beginn wirklich ca. 500 Gesellschaften und da hat ein Kollege, ein Jurist, der hat wochenlang versucht, sich da einen Überblick zu verschaffen und es waren ca. 500. Und dann hat Sebastian da haben sie mal das Luxemburger Firmenregister vorübergehend öffentlich gemacht, also wirklich für alle öffentlich, das machen wir mitunter ein bisschen schwieriger, reinzukommen. Und da haben wir wieder gesehen, es gibt doch weitere hunderte Firmen.
Genau.
Ja, und das alles in allem ist schon höchst eigenwillig. Man darf da vielleicht das kleiner Vergleich, also Karl Vlaschek, der Bildergründer, der vor Jahren schon verstorben ist, aber der hat ja dann auch sein tatsächliches Milliardenvermögen in Immobilien investiert, in guten Lagen. Und der hat da ganz einfache Struktur. Also das sind nicht viel mehr als zwei, drei Handvoll Firmen. Und bei Benko gibt es unterschiedliche Sphären mit unterschiedlichen Stiftungen. Und da weiß man dann nicht genau, wer tatsächlich dahinter steht.
In eurem Buch seid ihr auch sehr deutlich in der Bewertung. Gibt es schon Klagsandrohungen?
Nein, gar nicht. Wir haben seit vielen Monaten, also weder eine Rückmeldung mehr oder weniger Also es gibt keine Kommunikation und auch keine Klagsdrohung.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn man so ein Buch schreibt, versucht man natürlich, Benko zu kontaktieren. Ihr habt das sicher auch versucht. Wie lief denn das ab? Was kam da zurück?
Nein, es ist eigentlich seit Monaten keine Kommunikation. Also es gab so den schwerwiegendsten Anschuldigungen.
Keine Rückmeldung.
Keine Rückmeldung mehr.
Was erwartet ihr von dem erwarteten öffentlichen Auftritt vor dem U-Ausschuss?
Oh, ich bin da sehr skeptisch, ob er wirklich kommt.
Ich würde eine sehr gute Flasche Rotwein darauf wetten, dass er nicht kommt.
Wie erklärt ihr euch diese doch seltsame Krisen-PR? In eurem Buch beschreibt ihr, dass er am Ende ja noch versucht, einen sehr erfahrenen deutschen Kommunikationsexperten an Bord zu holen, der ihm hilft, der ihm dann aber abspringt, weil er sagt, na, das, da ist irgendwie quasi nichts mehr zu retten. Aber ist das sinnvoll, so zu agieren, so verschwiegen zu sein, die Dinge so laufen zu lassen? Ein Herr Gusenbauer ist öffentlich aufgetreten, ein Herr Haselsteiner ist öffentlich aufgetreten, aber seitens Benko oder der Signer gab es eigentlich nie eine größere Erklärung zu dem Ganzen, oder?
Nein, also das ist aus kommunikativer Sicht völlig unüblich. Ich habe auch in 27 Jahren so etwas nicht erlebt. Also wir haben gesehen, dass Hans-Peter Haselsteiner schon in der kurz vor den Insolvenzen, also sich dann doch intensiver mit seinem Investment auseinandergesetzt hat, dass er dann plötzlich Kommunikationsarbeit gemacht hat, sich Benko rausdrängen wollte. Wir haben auch gesehen, dass er in der ZIP 2, glaube ich, Ende Jänner saß und dann dort wieder gesagt hat, René Benko war faktischer Geschäftsführer, was wir eh schon lange vermutet und verdichtet hatten. Aber also das ist völlig untypisch. Ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass sie, ich kann es mir mit, sagen wir so, höflich formuliert, mit Überlastung oder Überforderung ist es wahrscheinlich nicht getan. Es muss offensichtlich schon sehr viel Substanz da sein, was diese Intransparenz der Gruppe betrifft.
Ja, also es war für uns ja auch auffällig, dass die Signer-Kommunikation über die letzten Jahre einfach extrem diskret abgelaufen ist. Es wurden Hintergrundgespräche geführt mit einzelnen ausgewählten Journalisten, wo man das Gefühl hatte, die sind in der Umsetzung auch sehr stark an der Signer-Kommunikationslinie unterwegs. Also mit kritischen Journalisten, mit kritischen Fragen wurde regelmäßig nur mit Klagsdrohungen geantwortet. Also die Signer-Kommunikation hat da nie groß Aufwand betrieben, Dinge zu erklären oder Transparenz herzustellen. Jetzt im Nachhinein ist klar, warum.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auch weil ja auch der Falter sich sehr immer wieder einsetzt, auch für Medienfreiheit und Pressefreiheit. Also es zeigt zum Beispiel Benko und Signer, wie da agiert wurde. Also wir hatten tatsächlich in Deutschland einen sehr bekannten Medienanwalt. Also Benko hatte ihn, mit dem wir oft konfrontiert waren, der hatte ein doch beachtliches fünfstelliges Monatshonorar und da ist erstens schon mal bezweckt worden, dass sich viele kleinere Blogs und so weiter, Medien, nicht getraut haben zu berichten.
Also Slap-Klagen
sind es. Genau, es ist alles geklagt worden. Es ist was, auch wir persönlich haben es erlebt, mit einem sehr guten österreichischen Medienanwalt. Da ist wirklich auf den letzten Drücker auch, sind wenn überhaupt Antworten gekommen oder kurz nach Veröffentlichung. Es ist permanent versucht worden, dagegen zu halten, was sehr viele abgehalten hat, klarerweise, verständlicherweise, weil man sich das dann auch mal leisten können muss, dass man Rückstellungen bildet von ein paar hunderttausend Euro und so. Das ist genau, wie du richtig gesagt hast, Slap-Klagen. Und das hat sich schon extrem um 180 Grad gedreht. Ja.
Vielleicht abschließend, wenn ihr Benko eine Frage stellen könntet, auf die er antworten muss, welche wäre das denn?
Also was mich natürlich am allermeisten beschäftigt ist, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Moment er für sich selber realisiert hat, dass ihm das alles entglitten ist und dass er die Kontrolle und den Überblick verloren hat und ob das überhaupt jemals passiert ist oder ob er bis heute glaubt, er kann das alles irgendwie noch retten.
Ja, das ist ein guter Punkt und ein wichtiger. Wann wollte er aus diesem Pyramidenspiel, wie wollte er da rauskommen? Aus meiner Sicht gibt es da kein Entrinnen, weil nicht einmal ein milliardenschwerer Scheich würde jetzt dann ohne einer genauen Prüfung da Milliarden investieren. Also die hätte es gebraucht, um dann eigentlich offensichtlich Dinge zuzudecken oder nicht aufkommen zu lassen oder zu bereinigen. Und ich frage mich, wie er da jemals hätte rauskommen wollen.
Also was seine Exit-Strategie eigentlich gewesen wäre. Lieber Rainer, lieber Sebastian, vielen Dank. Euer Buch Inside Signer, Aufstieg und Fall des René Benko, mittlerweile in der dritten Auflage, kann man auch im Falter-Shop bestellen. Ja, und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik im Falter. Danke, Miriam. Sie haben noch kein Falter-Abo, bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falter-Radio.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.